Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute am Donnerstag, den 7. November 2019, in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten, bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, CS Hören Sie die Schlagzeilen. Präsident möchte eine neue Hauptstadt mit Konzept von Smart Metropolis bauen. Indonesien und die USA diskutierten über die Finanzierung des allgemeinen Preference Systems. Die Stadtplanung des Gebiets Keraton Mangkunegaran wurde abgeschlossen. Präsident Wladimir Putin wird Anfang 2020 Indonesien besuchen. Die Regierung setzt sich zum Ziel, die Armut unter 9% 2020 zu realisieren. Bukit Asam verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg der Kohleproduktion um 10%. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wünscht sich, dass die neue Hauptstadt in Ost-Kalimantan mit dem Konzept der intelligenten Metropole Smart Metropolis gebaut werde. Daher wird die neue Hauptstadt eine dynamische Stadt mit einer pluralistischen Gesellschaft. Die sagte der Präsident Joko Widodo nach der Eröffnung der Expo des Indonesischen Bauers 2019 in der G-Expo in Kemayoran, Jakarta am Mittwoch, wie von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara berichtet wurde. Der Präsident betonte, die Stadthauptstadt sei nicht nur eine Regierungsstadt, sondern auch eine Geschäft- oder Industriestadt, die frei von Emissionen ist und Weltklasse-Menschen beschäftigt. Die Stadthauptstadt wird auch erstklassige Atmosphäre und erstklassigen Service gebaut. Die Regierung hat Penajem Pasar Utara und Kutai Kartanegara in der Provinz Ost-Kalimantan zum Standort der neuen Hauptstadt festgelegt. Der US-Handelsminister Wilbur Ross hat sie am Mittwoch, den 6. November in Jakarta mit Präsidenten Joko Widodo getroffen. Nach dem Bericht des Tagesblatt Media Indonesia erörterten sie dabei die Finalisierung des importzollfreien Inkaufszentren durch das allgemeine Preferenzsystem der bestimmten Waren aus Entwicklungsländern. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte nach dem Treffen, dass der Besuch von Wilbur Ross die Verpflichtung der US-Regierung zeige, um bilaterale Beziehungen zu Indonesien, insbesondere im Wirtschaftssektor, zu intensivieren. Präsident Joko Widodo hofft, dass die Handelskooperation zwischen Indonesien und den USA sich weiter erhöhen konnte. Hoffentlich könnte das Handelsvolumen, das zurzeit 30 Milliarden US-Dollar beträgt, in den kommenden 5 Jahren 60 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungswesen Indonesien, PUPR, hat die Stadtplanung auf dem Gebiet Keraton Mangkunegaran in der Stadt Surakarta, Central Java, zur Förderung des Kulturtourismus abgeschlossen. Dan Minister Des PUPR Basuki Hadi Mulyono sakte bai sanar ofisial dan erklerung amuntak das revitalisirung konsep der Stadt in der Funktion as Touristenattraktion Stadt im Einklang mit der Umwelt erstellt wurde und die lokale Weisheit schützte, von der Planung bis zum Aufbau unter Einbeziehung der lokalen Regierung. Er fuhr fort, dass die städtebauliche Planung auf dem Gebiet Keraton Mangkunegaran, die vom Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungswesen erledigt wurde, die Anordnung des Pamedanfeld, die Revitalisierung am Gebiet Panti Putro und andere beschädigten Gebäude umfasse. Laut Basuki Hadi Mulyono werde die Fläche von etwa 27.000 Quadratmeter aus dem Stadthaushalt mit 24,5 Trillionen Rupiah bezuschusst. Der russische Präsident Wladimir Putin wird Anfang 2020 Indonesien besuchen, um den 70. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Russland zu feiern. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte die russische Botschafterin in Indonesia, Ludmila Vorobieva, der Presse in Jakarta, dass die Regierungen Indonesien und Russland anlässlich dieser Gedenkfeier einige Dokumente vorbereiteten, die dann unterzeichnet würden. Eines dieser sei das Dokument über die Stärkung der bilateralen Beziehungen zur strategischen Partnerschaft. Die Botschafterin gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass alle vorbereiteten Dokumente beim Besuch Putins in Jakarta unterzeichnet werden können. Laut Ludmila werde die Stärkung der Partnerschaft zwischen Indonesien und Russland eine neue Phase der Beziehungen beider Länder bezeichnen. Die indonesische Regierung setzt sich zum Ziel, die Armutsziffer unter 9% im Jahre 2020 zu realisieren. Der Minister für die nationale Aufbauplanung Bambang Brojonegoro sagte nach der geschlossenen Sitzung im Präsidentenpalast in Jakarta, dass dieses Ziel fast gleich mit dem des letzten Jahres sei, da der Fokus zur Verbesserung der Qualität der Arbeitskräfte nicht schnell realisiert werden könne. Um dieses Ziel zu erreichen, habe die Regierung in diesem Jahr verschiedene Programme durchgeführt. Der Minister fuhr fort, die Qualität der Arbeitskräfte im Ausbildungsbereich werde aber weiter durch das Berufsbildungsprogramm maximiert. Bambang Brojonegoro erklärte weiter, dass dieses Programm nicht nur im Ausbildungsprogramm, sondern auch im Fortbildungsprogramm während der Arbeit verbreitet werden soll. Die staateigene Minengesellschaft PT Bukit Asam TBK konnte bis September die Produktion und den Verkauf von Kohle steigern. Der Direktor von Bukit Asam, Afrian Arifin, sagte in Jakarta, das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2019 angesichts des weltweit herausfordernden Kohlepreises die Steigerung der Produktion von 10% auf 21,6 Millionen Tonnen im Vergleich zu 19,6 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Beim Absatz verzeichnete dieses stadteigene Bergbauunternehmen im dritten Quartal 2019 die Steigerung des Verkaufs von 11% auf 20,6 Millionen Tonnen nach 18,5 Millionen Tonnen in gleicher Periode letzten Jahres. Diese Produktionssteigerung werde durch die Steigerung des Verkaufsvolumens von PT Bukit Asam unterstützt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.498,24 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.099,16 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.031 Rupiah. Unun Jumeter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Sila dasarnya terang.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Förderung traditioneller indonesischer Textilien zum vordersten Land im ASEAN, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das 7. traditionelle Textilsymposium des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN findet vom 5. bis 8. November 2019 in Yogyakarta statt. Das Symposium hat das Thema Bringende Veränderung, Respektieren der Tradition. Es wird von der traditionellen Textilkunstgemeinschaft des ASEAN oder Traditional Textil Art Society in Südostasien organisiert. Das ist eine Organisation, die sich mit der Erhaltung von Textilgeweben im ASEAN beschäftigt. Die Präsidentin der traditionellen Textilkunstgemeinschaft von ASEAN, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, sagte, dass das Symposium darauf abziele, die wissenschaftlichen Kenntnisse der traditionellen Textilien in Bezug auf Materialien, Motive und Techniken zu fördern. Die Bemühungen zur Steigerung der Kenntnisse über Materialien, Motive und Techniken der traditionellen Textilien, wie im 7. Traditionellen Textilsymposium erörtert werden, ist sehr angepasst durchgeführt, da die Produktion der traditionellen Textilien, vor allem die Produktion der traditionellen handgemachten Textilien, weiter abnimmt. Die Liebhaber der traditionellen Tücher auf der Welt, einschließlich in Indonesien, senken die Reduzierung der Produktion der traditionellen handgemachten Textilien und die Steigerung der preiswerten Textilien mit niedriger Qualität ernsthafte Aufmerksamkeit. Es gibt einige Gründe, warum die Produktion der traditionellen handgemachten Textilien abnimmt. Erstens sind die traditionellen handgemachten Textilien sehr teuer. Die Herstellung der traditionellen Textilien dauert sehr lange, sodass der Preis teuer ist. Aufgrund des hohen Preises sind die traditionellen handgemachten Textilien bei der Öffentlichkeit nicht so beliebt. Die indonesische Gesellschaft kauft lieber importierte traditionelle künstliche Textilprodukte, die billig sind. Gegenwärtig gibt es in Indonesien viele dieser Produkte. Die zweite Ursache ist, dass die traditionellen Tücher immer noch eine steife und schwere Textur haben, sodass diese Tücher für Alltagskleidung nicht getragen werden können. Dadurch wird sein Marktanteil begrenzt. Die Bemühungen zur Förderung der wissenschaftlichen Kenntnisse über traditionelle Textilien, wie in diesem Symposium durchgeführt werden, sollen fortgesetzt werden, damit die traditionellen indonesischen Textilien am fortschrittlichsten im ASEAN sein können. Die traditionellen Textilien Indonesien ist sehr angemessen in der Welt der traditionellen Textilien an vorderster Front zu stehen, denn Indonesien ist reich an verschiedenen traditionellen Textilien. Das liegt daran, dass jede Region in Indonesien die Eigenschaften ihrer jeweiligen traditionellen Textilien hat. Traditionelle Textilhandwerker müssen Wege finden, um traditionelle Motive in bequeme Materialien zu verwandeln, sodass diese Textilien als Kleidung häufig verwendet werden. Daher sind viele Menschen an traditionellen Tücher interessiert. In Bezug auf die Technologie hofft man, dass Unternehmen den manuellen oder handgemachten Herstellungsprozess von Textilprodukten verteidigen könnten und keine Massenprodukte mit Nutzung der Technologie oder Maschinen herstellen sollten. Die Technologie kann für Zwecke der Effizienz verwendet werden, aber es bleibt zu hoffen, dass die Handwerker die letzte Phase der Produktion noch mit der Hand fertigstellen können, sodass der Wert der menschlichen Kreativität nicht in diesem Tuch verloren geht. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 7. November. Wir beginnen mit dem Datum des 7. November 1917, an dem die bolschewistische Revolution in Russland begann. Die bolschewistische Revolution, oder auch bekannt als Oktoberrevolution, wurde von der russischen kommunistischen Partei unter der Leitung von Wladimir Lenin und Alexander Bogdanow initiiert. Nach der Erlangung der Macht in Petrograd, der damaligen russischen Hauptstadt, stürzten sie die nationalistische Regierung unter der Führung von Alexander Kerensky, der seit Februar regierte. Diese Regierung wurde nach dem Sturz von Zar Nikolaus II. Von Russland ernannt. Obwohl diese Revolution am 7. November 1917 aufgrund des gregorianischen Kalenders, sagte man damals, dass sie am 25. Oktober 1917 aufgrund des Julian-Kalenders nach dem damals seine Zeit berechnete, ausbrach. Deshalb wird sie die Oktoberrevolution genannt. Durch diese trat das 20. Jahrhundert in die erste Ära des Kommunismus ein. Wir kommen nun zum 7. November 1945, an dem die Masyumi-Partei in Yogyakarta gegründet wurde. Die Partei Majelis Syura Muslimin Indonesia, oder abgekürzt Masyumi, wurde in Yogyakarta durch den Kongress der Muslime am 7. und 8. November 1945 gegründet, der darauf abzielte, eine politische Partei im Besitz von Muslimen als die Vereinigte Partei der Muslime im Bereich der Politik zu gründen. Masyumi wurde schließlich im Jahr 1960 von Präsident Soekarno aufgelöst, da man vermutet, dass die Persönlichkeiten dieser Partei sich in der Rebellion der revolutionären Regierung der Republik Indonesia oder PRRI einmischen könnten. In der Ära der Regierung von Suharto gab es eine Rehabilitation eines Teils von Masyumi-Anhängern. Sie durften wieder aktiv in der Politik mitmachen und führten sich in der Vereinigten Entwicklungspartei oder PPP ein. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 7. November 1963, an dem Juanda Kartawijaya, der Premierminister von Indonesien, verstarb. Ingenieur Raden Haji Juanda Kartawijaya ist der 10. und letzte Premierminister von Indonesien. Er diente vom 9. April 1957 bis zum 9. Juli 1959. Danach war er Finanzminister im Kabinett Arbeit I. Der größte Beitrag in seiner Amtszeit war die Juanda-Deklaration von 1957, die besagt, dass der indonesische Ozean das Meer im Umkreis zwischen und innerhalb der Inseln Indonesiens das Gebiet der Republik Indonesiens ist oder als Inselstaat in der UN-Konvention des Seerechtes oder UNCLOS ausgewiesen ist. Der Name Juanda wurde dem Namen des Flughafens in Surabaya, Ostjava, für seine Verdienste um die Entwicklung dieses Flughafens gewidmet. Sein Name wurde auch dem Wald in Bandung, nämlich Park Hutan Raya IR Juanda gewidmet. In diesem Park gibt es das Museum und Monument H. Juanda. Er starb am 7. November 1963 in Jakarta an einem Herzinfarkt und wurde auf dem Kalibata Heldenfriedhof in Jakarta begraben. We'll be right back. liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu ada lalu. Tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu ada. Apalagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Das war das Lied mit dem Titel Tunggu Apa Lagi, was warten Sie, gesungen von Lala Huta. Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema BNPB unterstützt den Naturschutz für ökologische Nachhaltigkeit, gelesen von Indah. Liebe Zuhörer, der Leiter der Nationalen Behörde für Katastrophenmilderung oder BNPB, Doni Monardo, fördert alle Kreise, einschließlich die Verwalter der Naturschutzgebiete, die Gesellschaft und den Privatsektor, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Doni Monardo sagte in einer schriftlichen Erklärung, die von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Samstag in Jakarta erhalten wurde, dass Erhaltungsaktivitäten oder andere Aktivitäten zum Schutz der Natur ein echtes Engagement der Gemeinschaft benötigen und mehr Menschen damit Rücksicht auf die derzeitige Umweltlage nehmen würden. Donny Monardo und seine Mitarbeiter besuchten am Freitag, den 1. November 2019, den Park Buru Masigit Karembi in Cicalengka, West Java, mit dem Verband Indonesischer Waldwanderer und Bergsteiger Wanadri. Dieses Naturschutzgebiet ist etwa 12.000 Hektar groß und man fokussiert sich dort auf die Wiederbepflanzung. Einige Gebiete in Indonesien, wie Garut und Bekasi, haben in ihrer Region eine Nachbildung dieses Naturschutzgebietes gemacht. So dient Karembi auch als Ort zur Bildung des Charakters für Schüler und Schülerinnen in verschiedenen Gegenden. Donny Monardo zufolge unterstütze die Nationale Behörde für Katastrophenmilderung oder BNPB auch das Konzept des Karembi-Schutzgebiets. Er hoffe, dass der Wanadri-Verband die Kapazität aller Komponenten, die einen Beitrag zum Naturschutz leisten, stärken werde. Bei dieser Gelegenheit wies Donny Monardo den Wanadri an, eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und Geschäftsinstitutionen bei der Unterstützung von Naturschutzaktivitäten einzugehen, damit die organisierten Programme und Aktivitäten optimal ablaufen und von der Provinzregierung, den Geschäftsinstitutionen und der Gesellschaft voll unterstützt werden können. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
In unserem heutigen Programm Bunda Baris Indonesien werden wir Sie dazu einladen, nach Ostnusa Tenggara zu reisen, den Wasserfall Ogi näher kennenzulernen. Suarar Bajawa is eine Stadt auf der Insel Flores in Ostnusa Tenggara. Die Region ist berühmt für seine schöne Landschaft und das Dorf Bena Ineri im Gebirge am Fuße des Berges Ineri. Aber neben dem Charme des Berges Ineri hat Bajawa auch einen wunderschönen Wasserfall, nämlich den Ogi im Dorf Pape Bajawa im Bezirk Ngada. Nach den Einheimischen ist Bajawa eine Stadt in einer Schussel. Die Bajawa-Bewohner kommt größtenteils von der Insel Java. Bajawa kommt aus den Worten Ba, Schussel und Java, also der gleichnamigen Java-Insel. Der Wasserfall Ogi wird auch Soa Seso genannt. Er ist aber mitunter Ogi bekannt. Liebe Zuhörer, der Ogi Wasserfall ist etwa 30 Meter hoch. Er ist von Bäumen und breiten Reisfeldern umgeben. Die frische Luft und null Umweltverschmutzung machen diesen Wasserfall kühl und schön. Aber seiner linken und rechten Seite gibt es Felsen und grünes Gras. Der Wasserstrom hat eine Entladung, die groß ist. Es ist deshalb nicht überraschend, wenn man ihn von den örtlichen Elektrizitätsgesellschaft und ein Kraftwerk verwendet. Bis jetzt wird der Fluss des Wasserfalls och als bewässerung för de reisfelder der dörtigen bevölkerung genutzt. Der Wasserfall Ogi liegt etwa 8 Kilometer vom Stadtzentrum Bajawa mit einer Fahrzeit von etwa 30 bis 45 Minuten entfernt. Die Touristen können dorthin eine Reise über sich windende Straßen mit scharfen Kurven machen. Der Ogi ist nicht weit von der Straße gelegen. Sobald sie ihr Fahrzeug parken, müssen sie noch etwa 1 Kilometer laufen. Da es keine Hinweise auf den Wasserpark gibt, müssen die Besucher auf die Anwohner den Weg zu diesem Wasserfall erfragen. Der von Hügel umgebene Ogi ist schon anzusehen, aber es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel und deshalb müssen die Besucher mit privatem Fahrzeug, einem Mietmotorrad oder Taxi von Bajawa aus dorthin fahren. Das kostet sie etwa 100.000 oder 7 US-Dollar pro Tag. Liebe Zuhörer, in diesem Touristenziel gibt es keine Einrichtungen. Dort gibt es nur ein kleines Geschäft am Parkplatz. Deshalb sollten die Besucher Speisen und Getränke selbst mitbringen. Da dieser Ort nicht weit von der Stadt Bajawa ist, gibt es viele Möglichkeiten für die Einlegung und natürlich auch zu unterschiedlichen Preisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Wasserfall Ogi in Ost Nusa Tenggara. Auf Wiederhören!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
kasih ini, silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku.
Das war das Lied mit dem Titel Malaikat Juga Tahu oder Engel Weiß Auch von Dewi Lestari. Sie sind nun bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über den Borobudur Marathon 2019. Liebe Zuhörer, am 7. November 2019 wird der internationale Borobudur Marathon 2019 im Lumbini Park Complex im Gebiet des Borobudur Tempels in Magelang, Central Java, stattfinden. Der Borobudur Marathon 2019 bietet Touristen und Läufern neue Erfahrungen an, um die Stadt Magelang auf eine andere Art und Weise zu erkunden. Die Teilnehmer werden von der Gemeinschaft herzlich willkommen geheißen, kulinarische Köstlichkeiten genießen und verschiedene interessante Dinge sehen, die Magelang anbietet. Dieses Sportereignis bietet auch einen Raum für die Entwicklung der Wirtschaft. Durch den Sporttourismus gibt es positive und signifikante Auswirkungen auf den Wirtschaftssektor in Magelang und Zentraljava. Liebe Zuhörer, der Borobudur Marathon 2019 wird von der Provinzregierung Zentraljava in Zusammenarbeit mit dem Tagesblatt Kompas und der Provinzbank Bank Jateng veranstaltet. In diesem Jahr hat es das Thema Synergie und Harmonie. Das bedeutet, gemeinsame Synergie aufzubauen und Harmonie in der Vielfalt zu finden. Wie im Vorjahr wird der Wettbewerb in den Kategorien Marathon, Halbmarathon und 10K ausgetragen. Alle Interessierte können frei nach ihren jeweiligen Kategorien und Fähigkeiten sich über die offizielle Website des Borobudur Marathons registrieren lassen. Es wird geschätzt, dass etwa 8.000 Teilnehmer an der internationalen Laufmeisterschaft des Borobudur Marathons 2019 offiziell über das Wahl- oder Lotteriesystem oder Balut mitmachen können. Die Registrierung für diese prestigeträchtige Veranstaltung ist seit dem 1. Mai 2019 eröffnet. Dieses System wird bei vielen großen Marathons auf aller Welt, wie in New York Marathon, Boston Marathon und Tokyo Marathon, verwendet. Durch das System bekommen alle Läufer die Gelegenheit, das Teilnehmer-Slot zu erhalten. Ibu Suharar, Ganjar Pranowo, Der Gouverneur von Central Java, Hoft, das Der Borobudur Marathon zum besten Event in Indonesien wird. In diesem Jahr gehört zu den 10 Tops im Veranstaltungskalender des Indonesischen Tourismusministeriums. Laut Ninuk Mardiana Pambudi, eine Chefredakteurin von Kompas, sei dies eine der Errungenschaften des Borobudur Marathons, die nicht nur eine Veranstaltung ist, sondern auch Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Gemeinschaft von Magelang und Umgebung haben solle. Der Borobudur Marathon 2018 habe im letzten Jahr sogar die Auszeichnungen Halbmarathon des Jahres, Marathon des Jahres, Medaille des Jahres, Lieblingsmarathon, bester Halbmarathon und bester Marathon des Jahres gewonnen. Liebe Zuhörer, das war dies und das über den Borobudur Marathon 2019 von der VOI in Jakarta. Auf Wiederhören!
Terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Tak banyak yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku. Tapi kata hati yang tulus dan suci, sungguh aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Tutup dirimu.
tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Coba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui setulus hatiku, aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu.
That's what that's lead me them title, Jangan Tutup Dirimu. Oder Slis Dich Nie, gesungen von Stinky. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder zum Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen ein Lied von Titi DJ vor. Titi Dwi Jayanti oder bekannt als Titi DJ ist eine Sängerin, Liederkomponistin und auch Schauspielerin. Sie ist eine Pop-Diva Indonesien. Seit ihrem Debüt arbeitete Titi auch mit Indra Lesmana zusammen, um ihre Alben zu komponieren. Indra Lesmana ist ein Musiker, Liedschreiber und auch Komponist. Aber an dem Album Bintang-Bintang, das im Jahr 1995 veröffentlicht wurde, hat sich Indra nicht beteiligt. Kein Wunder, dass dieses Album von Titi anders als die vorherigen Alben ist. Stattdessen fungierten Erwin Gutawa, Andi Ayunir und Andi Adrian als Partner, um dieses Album zu erschaffen. Lediglich in einem Lied auf diesem Album mit dem Titel Bintang-Bintang hat Titi beim Komponieren mitgemacht. Zu dieser Zeit war sie nicht mehr ein Single, darum hört man, wie bei diesem Lied ihren Freude und Herzstimmung ausgestrahlt wurde. Liebe Zuhörer, das ist Bintang-Bintang oder auf Deutsch Sterne von Titi DJ.
Yakinkan
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.